Vortrag von Dr. Wolfgang Peter über Anthroposophie als Zukunftsimpuls vom 9.11.2004.
Liebe Freunde, wir haben uns das letzte Mal beschäftigt mit den vier Stufen der Selbsterkenntnis. Wir haben das gesehen im Zusammenhang mit den verschiedenen Wesensgliedern des Menschen. Also mit der ersten Stufe, die den physischen Leib betrifft und damit entsprechend die sinnliche Erkenntnis bzw. den an die Sinne geknüpften Verstand. Und haben da gesehen, dass wir beachten müssen, wie eng wir eigentlich gebunden sind an Ort und Zeit unserer Geburt, in unseren ganzen Meinungen, in unserer ganzen Auffassung. Und dass man vieles, was man so gerade für die innigsten Eigenschaften seines eigenen Selbstes hält, also die eigene Meinung und weiß Gott, was das viel mehr oft Spiegel dessen ist, wo man hineingeboren ist. Und dass es ganz anders aussehen würde, wenn man 50, 100 Jahre früher woanders geboren wäre, hätte man ganz andere Meinungen, mit Sicherheit. Das heißt also, Selbsterkenntnis muss uns hier mal lehren, den Unterschied eben zu finden zwischen dem, was wirklich unseres ist und was uns eigentlich von außen zugetragen ist, was wir übernommen haben in gewisser Weise durch Erziehung, durch Schule und so weiter, wie uns das geprägt hat. Da gibt es also immer große Verwechslungen. Ähnlich ist es auch bei der zweiten Stufe, die mit dem Ätherleib zusammenhängt, und im Ätherleib wirken unsere, möchte ich sagen, dauerhafteren Anlagen, unsere Talente zum Beispiel, unsere naturgegebenen Fähigkeiten, wenn Sie so wollen, und die nehmen wir auch so gerne in Anspruch als etwas, was so ganz und gar unseres ist. Also wenn wir begabter Musiker sind oder irgend sowas, na, das bin ich, und das ist eine Fähigkeit meines Ich. Ist es aber meistens, gerade wenn es Naturanlage ist, eben nicht, sondern es steckt im Ätherleib. Es hat zwar natürlich etwas schicksalhaft zu tun mit unserem früheren Leben, dass wir einen solchen Ätherleib haben, aber grundsätzlich kann man auch nicht sagen, dass das wirklich dieses Talent, diese Fähigkeit ein Produkt unseres Ich ist. Das ist etwas, was uns durch die Natur bzw. durch die geistige Welt, die dahinter steht, zur Verfügung gestellt wurde, sagen wir mal so. Und also es gibt sehr viel Grund, dankbar dafür zu sein, aber weniger Grund, auch allzu eifern und stolz zu sein, als wäre es schon eine eigene Leistung. Und wir haben auch gesehen, dass gerade diese Naturbegabungen dazu neigen, gerade in der heutigen Zeit, spätestens auf der Lebensmitte, zu vertrocknen langsam. Das heißt also, wenn sich die Ätherkräfte langsam zurückziehen von der Gestaltung des Leibes, dann und vertrocknen langsam auch diese Talente, und man muss also den Übergang schaffen, durch eigene Tätigkeit aus dem Ich heraus sozusagen diese Talente, diese Fähigkeiten sich erst wirklich anzueignen, zu erwerben. Und dann kann man sie auch in das spätere Alter hinüber retten, und dann macht man sie sich zu eigen. Das ist ein Schritt, der oft verabsäumt wird. Und für die Zukunft wird das immer mehr so sein, dass immer wichtiger das sein wird, dass wir wirklich unmittelbar aus dem Ich heraus an Fähigkeiten unserem Ätherleib einbringen. Das geht nur durch lange Übung, durch Training sozusagen. Das geht dann mit einmal neu, hab's durchschaut, wie es gehört. Damit bin ich noch kein Künstler. Damit bin ich noch kein Genie in der einen oder anderen Richtung. Das geht also nur durch vieles Üben. Und aus den Willensimpulsen des Ich heraus, das wird in der Zukunft sehr bedeutend sein. Und bezüglich der Selbsterkenntnis ist es also wichtig, diesen Unterschied zu erkennen zwischen dem, was wirklich aus dem Ich stammt und was uns von der Natur aus geschenkt ist. Also da nimmt man immer meistens zu viel für sich in Anspruch. Anders oder fast umgekehrt ist es bei den Kräften des Astralleibes. Dem Astralleib, ja, was wirken da? Da wirken unsere Triebe, unsere Begierden, da wirkt aber vor allem auch das Schicksalsgesetz, das Karma. Das stammt also aus dem Astralleib vor allem. Der Astralleib führt uns in die verschiedenen Schicksalssituationen. Und da sagen wir dann immer sehr gern, naja, wenn uns dieses oder jenes Negative zuspricht, das hat mit uns überhaupt nichts zu tun. Ich kann da nichts dafür, das hat mich getroffen von außen. Ich bin das arme Opfer dessen. In Wahrheit hat aber gerade das, was hier dem Astralleib an Schicksalsgesetz eingeprägt ist, ganz besonders viel mit unserem Ich zu tun. Das sind also eigentlich die Spuren, die die Tätigkeit unseres Ich dem Astralleib zurückgelassen hat. Und sie erscheinen uns dann nur in ihrer Wirkung eben von außen, dass uns halt das Schicksal von außen zustellt, aber dass der Astralleib führt und also in die Situationen hin. Der Astralleib lauert eigentlich sozusagen dauernd auf Situationen, in denen sich unser Schicksal erfüllen kann. Also das ist der Astralleib sieht sozusagen die Bananenschale, auf der wir ausrutschen könnten, wenn das gerade für unser Schicksal günstig ist. Im Wachbewusstsein übersehen wir und dann rutschen wir dann drauf aus. Aber der Astralleib sieht es. Der sieht viel, viel mehr, als wir mit unserem wachen Ich sehen. Nur liegt das, was der Astralleib erlebt für uns, für unser Ich-Bewusstsein im Unterbewussten. Das bekommen wir nicht mit. Der Astralleib bekommt sehr viel mit. Noch etwa auch, wenn man die moderne Technik anschaut, auf Fernsehen oder solche Sachen. Der Astralleib sieht zum Beispiel, dass das Fernsehbild, dass das also so rein von den Zeilen ausgebaut ist und sieht das alles recht verwunderlich und irritierend. Er sieht bei einem Film die einzelnen Bilder. Er reagiert auch sehr heftig darauf. Sie kennen das vielleicht, das gab es früher in der Werbung, diese Methode, in einem Film einzelne Bilder, also eine Coca-Cola oder irgend sowas einzublenden und dann in der Pause sind da jetzt ein Coca-Cola-Automaten gelaufen und haben eigentlich gar nicht gewusst, warum sie jetzt eine besondere Begierde nach dem Coca-Cola haben. Einfach bei der Astralleib, in dem auch die Begierden drinnen sind, dieses verlockende Coca-Cola-Bildchen gesehen hat und ganz prompt automatisch darauf reagiert. Eben weil das Ich es nicht bewusst kontrollieren kann. Also der Astralleib sieht und erlebt sehr viel mehr als unser waches Ich. Heute zumindest noch. Die Entwicklung soll ja dorthin gehen, dass das Ich immer bewusster wird und auch sich auf diese Bereiche ausdehnt. Aber da haben wir noch einen weiten Weg zu gehen. Also im Astralleib vor allem eben auch das Schicksalsgesetz, das Karma. Und die wichtige Übung besteht darin, sozusagen das Schicksal als etwas zu erkennen, lernen, was wirklich dem Willen unseres eigenen höheren Ich entspricht und von dem eigentlich gefordert wird. Also etwa, wenn das so beschrieben, eine gute Übung ist etwa, wenn uns jemand beleidigt, dann stellen wir uns vor, wir haben den jetzt dort hingestellt und wir stellen uns das möglichst bildhaft vor, damit er uns jetzt in dieser Situation, in dem Moment diese Beleidigung zufügt, damit wir dadurch irgendetwas lernen. Wir haben aber auch natürlich darauf hingewiesen, dass natürlich nicht alle Ereignisse, denen im Leben zustoßen, schicksalsmäßig bedient sind. Ganz klar, sonst wären wir ja nur ein Ergebnis oder Marionette der Vergangenheit und hätten nur darauf zu reagieren. Es gibt halt da immer wieder auch mindestens ebenso viele Ereignisse, die ganz neu in unser Leben treten. Und auch da muss man langsam also den Unterschied erkennen lernen. Empfindung dafür bekommen, welche Ereignisse sind schicksalsmäßig bedingt, welche sind einfach ein völlig neues Ergebnis, das in der Zukunft aber dann seine karmische Wirkung in irgendeiner Form haben wird. Also wir können ohne weiteres auch jetzt einen Unfall haben, der eine karmische Ursache hat. Also nicht alles, was uns zustößt, ist sozusagen Schicksal aus der Vergangenheit. Aber es hat dann seine Folgen für die Zukunft in der einen oder anderen Richtung. Wir haben auch davon gesprochen, dass die Bildung des Schicksalsgesetzes eigentlich so funktioniert, dass jede Tat, die wir aus unserem Ich heraussetzen, dass die nicht nur Wirkungen in der Welt zurücklässt, sondern dass die eben auch unmittelbar eine Rückwirkung auf unseren eigenen Astralleib, auf unseren Triebleib hat und sich dadurch dem eigentlich schon einprägt. Nur kommen die Wirkungen dessen, was sich da einprägt, oft erst in einem späteren Leben heraus. Aber in Wahrheit ist es eigentlich sofort da. Also man kann eigentlich, wenn man ganz streng sprechen will, gar nicht von Ursache und Wirkung sprechen, sondern es ist eigentlich eines. Ich begehe eine Tat und diese Tat hat unmittelbar eine Rückwirkung auf meinen Seelenleib. Das ist also, geht eins zu eins, ist das miteinander untrennbar verbunden. Ich kann keine Tat begehen, ohne dass sie nicht sofort eine Rückwirkung auf meinen Seelenleib hat. Und es braucht dann immer eine längere Zeit, um diese Wirkungen wieder auszugleichen. Vor allem, wenn es negative Wirkungen sind. Es entsteht aber dadurch die Möglichkeit, grundsätzlich die Möglichkeit, wenn man mit dem Bewusstsein langsam eintauchen kann in das, was hier dem Astralleib eingeschrieben ist, eine gewisse Vorschau zu bekommen, wenn man eine Tat begeht, was als karmischer Ausgleich dafür in der Zukunft nötig sein wird. Denn eigentlich im Astralleib drin steht das schon drinnen. Der Astralleib weiß das sozusagen schon. Nicht jetzt in allen Einzelheiten, weil man kann dem Schicksal immer in verschiedener Form auch Genüge leisten. Es ist nicht so, dass also jetzt jede Kleinigkeit dessen, wie das Schicksal ausgeglichen wird, vorherbestimmt ist, sondern vorherbestimmt ist, dass eben gewisse seelische Defekte, nennen wir es einmal so, die durch die Tat entstanden sind, dass die ausgeglichen werden müssen. Und das geht durch alle möglichen Taten und Geschehnisse in der alten Welt, kann das passieren. Also es ist das Schicksal nicht so, dass es also ganz mechanistisch sozusagen vorherbestimmt ist. Es gibt gewisse Variationsbreiten, wie sich das auslösen kann. Es muss halt dazu führen, dass dieser seelische Mangel, der vielleicht durch meine Tat entstanden ist, ausgeglichen wird. Und vielleicht sogar mehr als ausgeglichen wird. Das wäre ja noch schöner, wenn es von seiner Höherentwicklung sogar kommt, nicht nur der Mangel beseitigt wird, sondern dass es auch weitergeht. Und das haben wir dann abschließend das letzte Mal noch besprochen. Dadurch, weil dem Astralleib aber sofort mit der Tat das eingeschrieben wird, gibt es eben die Möglichkeit der karmischen Vorschau. Und das wird für die Zukunft sehr bedeutsam werden, dass wir, wenn wir eine Tat begehen, auch zunächst einmal eine gewisse Empfindung, dann ein gewisses Bild davon bekommen, was als Ausgleich für diese Tat in der Zukunft nötig ist. Und das wird nach und nach in der Zukunft das ersetzen, was wir heute, oder erweitern zunächst einmal und später ersetzen, was wir heute als Stimme des Gewissens kennen. Die Stimme des Gewissens ist nur etwas relativ Abstraktes, was zwar sehr drängend ist, das sagt, du, da hast schlecht gehandelt, das war unrichtig, was du getan hast, aber es ist noch nicht unbedingt ein ganz konkretes Bild, wie man diese Tat dann wirklich ausgleichen kann in der Zukunft. Das wird verstärkt kommen, dass das als sehr stark bildhaftes Erlebnis auftreten wird. Und es wird gut sein, wenn man sich darauf vorbereitet, wenn das kommt, denn sonst kann sehr viel Verwirrung entstehen. Kommen wird es in jedem Fall. Auch bei Menschen, die zunächst keine geistige Entwicklung anstreben, die also sehr Materialismus noch verhaftet sind oder so, es wird trotzdem kommen. Auch für diese Menschen. Nur werden sie unter Umständen Schwierigkeiten haben, damit umzugehen, wenn sie also immer wieder, wenn sie irgendwas tun im Leben, dann irgendwelche fast traumbildartigen Visionen aufsteigen, die sie irgendwie als störend oder als peinigend empfinden und eigentlich nicht erahnen recht haben, woher das kommt. Also das kann dann zu einer rechten seelischen Verwirrung führen. Also darum ist es gut, sich sehr bewusst auf so etwas vorzubereiten. Das Wichtige also bezüglich des Astralleibes war eben der Gedanke, dass wir da also vieles nicht für das Produkt unseres Ich halten, was es in Wahrheit ist. Also eben das ganze Schicksalsgesetz und so weiter, dass wir uns mit welchen identifizieren müssen. Wir müssen dort einen weiten Horizont bekommen. Und diesen weiten Horizont, den müssen wir aber dann ganz besonders bei der letzten Stufe der Selbsterkenntnis bekommen, wo wir eigentlich erst im Kern der Selbsterkenntnis sind, nämlich bei der Erkenntnis des eigenen Ich, der eigenen Individualität. Da sind wir erst im Kern unseres Wesens drinnen. Das alles andere ist Hüllennatur zunächst, die aber teilweise natürlich Spuren der Wirkung unseres Ich hat. Aber im Kern, also ganz bei uns selbst, sind wir in unserem Ich. Und unser Ich verstehen wir am allerwenigsten, indem wir einfach in uns hineintreten und studieren, ja, wer sind wir denn und so weiter, da kommt nicht wirklich sehr viel heraus. Das Ich kann man eigentlich nur erfassen, wenn man es nimmt als Brennpunkt des ganzen Kosmos. Als Brennpunkt des ganzen Universums, wenn Sie so wollen, als Brennpunkt der Unendlichkeit und als Brennpunkt der Ewigkeit zugleich. Also eigentlich ein Spiegel des Allerumfassendsten, was es gibt. Und das heißt aber, man kann das Ich in seiner eigentlichen Wesenheit, und zwar unser spezielles, individuelles Ich, also das Ich jedes einzelnen Menschen, und das ist eben bei jedem anders ausgeprägt, nicht anders erfassen, als wenn man sich wirklich vertieft in die ganze kosmische Weltentwicklung. Und Verständnis des Ich ist nicht möglich, ohne sich zu vertiefen in die ganze kosmische Weltentwicklung. Und gerade da wird am größten der Fehler oft bezüglich der Selbsterkenntnis gemacht. Ich glaube, wenn man das Ich betrachten will, betrachtet man die ganze weltliche Welt am allerwenigsten normalerweise. Und das ist gerade der Fehler. Dann lernt man über sich selbst am allerwenigsten. Man lernt sich erkennen, wenn man eben den ganzen Kosmos betrachtet, bis wirklich zur Sternenwelt hinauf, wenn wir so wollen. Und erkennen lernt, wie man selbst als Individuum ein ganz spezieller Brennpunkt dieses Kosmos ist. Es ist ja nämlich so, dass die Unendlichkeit, beziehungsweise die Ewigkeit, wenn man es auf der zeitlichen Ebene betrachtet, unendlich viele Brennpunkte haben kann. Stellen Sie sich vor, einen unendlich großen Kreis, wo ist der Mittelpunkt dieses unendlichen Kreises? Der kann überall sein. Und der Kosmos in seiner geistigen Bedeutung ist eben dieser unendliche Kreis, dieser unendliche Umkreis. Und der kann da, dort, überall eigentlich einen Mittelpunkt haben und hat ihn auch. Und das sind die einzelnen individuellen Menschen-Iche. Jedes ist für sich ein Spiegel der ganzen Unendlichkeit, aber auf eine ganz spezielle Weise trotzdem. Wollen wir jetzt ein bisschen, um zum Kern unseres heutigen Themas zu kommen, mit diesen kosmischen Zusammenhängen etwas beschäftigen. Und zwar versuchen wir sie kennenzulernen, insofern unser Ich durch seine Tätigkeit umwandelt seine Höhenglieder, denn das ist die Tätigkeit, die auf Erden der Mensch vor allem vollbringt. Er arbeitet in der äußeren Welt, aber er arbeitet zugleich dadurch an seinen Höhengliedern, also an seinem Astralleib, an seinem Lebensleib, an seinem physischen Leib sogar. Daran arbeitet er und an dieser Arbeit entwickelt sich das Ich. Und es entwickelt sich so, aber dass diese Arbeit eben so im Zusammenhang steht mit den kosmischen Kräften sehr stark. Und wollen wir hier insbesondere betrachten, als allererstes, die Umwandlung des Astralleibes durch unsere Ich-Tätigkeit. Also der Astralleib ist also sozusagen das nächste, das unserem Ich nächstgelegene Wesensglied. Das Ich am unmittelbarsten hineinwirkt und hier entsteht durch die Tätigkeit des Ich im Astralleib, entstehen unsere speziellen Seelenfähigkeiten, also etwa das Denken, das Fühlen, das Wollen, die entstehen durch die Tätigkeit des Ich im Astralleib. Beziehungsweise haben sie also ihre Spiegelung, wir können das jetzt gleich noch etwas genauer betrachten, wie das für Denken, Fühlen und Wollen im Einzelnen ganz speziell ist. Aber es ist auf jeden Fall so, unsere Seelenfähigkeiten sind eine Spiegelung unserer Ich-Tätigkeit. Ein Spiegel unserer Ich-Tätigkeit im Astralleib. Die Frage ist, wo spiegelt sich das alles? Also es wird zurückgespiegelt in den Astralleib, darum können wir seelisch erleben. Aber was spiegelt zurück? Naja, es können im Grunde alle unsere Wesensglieder als Spiegelungsorgane, die so wollen, wirken. Beziehungsweise noch genauer gesagt, die Spiegelung erfolgt, die Spiegelung unserer eigenen Ich-Tätigkeit erfolgt an den Grenzen zwischen den Wesensgliedern. Dort am allerstärksten, also wo sozusagen der Übergang von einem Wesensglied zum anderen ist. Wobei man sich das natürlich nicht allzu räumlich vorstellen darf, wir sind nicht immer so an die sinnlichen Vorstellungen gewöhnt und nehmen alles räumlich Astrale, bei Etherlight sind wir bedingt daran, will ich es verfassen. Bis zu einem gewissen Grad schon, also beim Etherlight ist es so, dass man schon sagen kann, dass er in seiner Gestalt ähnlich ist dem physischen Leib, sich in etwa halt bedeckt mit dem physischen Leib. Aber es ist eine in sich sehr bewegliche Gestalt, vor allem in seiner inneren Struktur, und das eigentliche Wesen des Ätherleibes etwa erfahrt man nur, wenn man in seiner Zeitdimension sitzt, in seiner beweglichen Zeitdimension. Und daher heißt Spiegelung hier auch immer Spiegelung nicht nur an einer räumlichen Grenze, sondern auch an zeitlichen Grenzen. Das ist was sehr Wichtiges. Das Ätherische überhaupt ist eigentlich die fließende, die dahinströmende Zeit. Und beim Astralleib ist es noch schwerer im Grunde, das in räumlicher Form zu fassen. Zwar hat wieder der Astralleib, wenn Sie so wollen, eine gewisse räumliche Grenze, die sich in der Aura des Menschen ausdrückt. Also was den Menschen als Aura umgibt, das ist im Wesentlichen die Form des Astralleibes. Also was man auch auf den künstlerischen Abbildungen des Mittelalters etwa findet, was als Mandorla die Heiligen umgibt oder den Christus umgibt, das ist in etwa die Gestalt des Astralleibes. Und man kann sagen, bei einem Menschen, der schon eine gewisse stärkere geistige Entwicklung durchgemacht hat, ist diese Aura, diese Hülle, diese Astralhülle weiter ausgedehnt. Bei einem Menschen, der weniger Entwicklung durchgemacht hat, ist sie stärker zusammengezogen, teilweise auch deformiert. Aber damit ist der Astralleib noch lange nicht in seiner Gänze umfasst, sondern Astralleib heißt ja überhaupt, dafür führt er eine starke Beziehung zu den Sternen, zum Kosmos hat, zum Astralen eben hat. Und man könnte genauso gut sagen, und der Astralleib hängt also mit der ganzen Sternenwelt zusammen und steht eigentlich in ständiger, unmittelbarer Verbindung damit. Also er ist nicht in diese räumliche Grenze der Aura wirklich vollständig zu fassen. Sondern also es sind immer sehr weite kosmische Wirkungen damit verbunden. Also Sie sehen, dass die Spiegelung, von der wir da sprechen, an den Grenzen der Wesensglieder, dass das eigentlich etwas sehr Schwieriges zu erfassen ist. Und am leichtesten geht es noch in etwa beim physischen Leib, da kann man wirklich sagen, da hängt es zusammen, dass die Spiegelung an bestimmten Strukturen des physischen Leibes erfolgt. Also namentlich für unser bewusstes Denken an den Strukturen tatsächlich des physischen Gehirns und des Nervensystems überhaupt, aber vor allem des Gehirns. Namentlich unser logisch abstraktes Denken hängt tatsächlich damit zusammen. Erfolgt also eine Spiegelung an der Grenze zwischen dem Ätherleib, also zwischen den ätherischen Kräften, die das Gehirn formen, und dem tatsächlichen physischen Gehirn. An dieser Grenze erfolgt die Spiegelung und was uns da zurückgeworfen wird, das erscheint uns zunächst als unsere vorwiegend abstrakte Gedankenwelt. Und zwar, also, indem diese Spiegelung zurückgeworfen wird jetzt in unseren Seelenleib. Das ist also sehr kompliziert, das Ganze. Also unser Ich ist tätig. Wenn wir denken, ist unser Ich tätig, weiß aber sozusagen zunächst von dieser Tätigkeit nichts, weil es sich nicht selbst betrachten kann in seiner Tätigkeit. Es tut zwar, aber es hat kein Bild seiner eigenen Tätigkeit, unser Ich. Dazu, dass es ein Bild dieser eigenen Tätigkeit bekommt, bedarf es eines Spiegels. Und dieser Spiegel ist eben die Grenze zwischen Ätherleib und physischem Leib, namentlich im Gehirnbereich für das abstrakte Denken. Und das, was sich dort spiegelt an unserer Tätigkeit, man könnte jetzt noch dazu sagen, was bedeutet diese Tätigkeit für den physischen Leib, für den Ätherleib? Sie bedeutet, dass da gewisse Formen gebildet werden. Indem wir denken, wird etwa dauernd unser erstens einmal ätherisches Gehirn umgestaltet, aber sogar auch unser physisches Gehirn. Es werden zwar nicht mehr neue Nervenzellen und dergleichen gebildet, aber es entstehen durch unsere Denktätigkeit immer wieder neue Nervenverbindungen. Namentlich besonders stark dann, wenn wir bestimmte Gedanken immer wieder durchdenken. Wenn das gewohnheitsmäßig werden. Dann, immer wenn es gewohnheitsmäßig ist, heißt das, dass der Ätherleib sehr stark erkraftet ist und sich daher sehr stark danach abbildet, im physischen Leib und dort seine deutlichen Spuren hinterlässt. Das kann aber dann auch eine sehr starke Fesselung für unser Denken bedeuten, indem wir einfach gewisse Grundmaximen unseres Lebens oder Grundmeinungen einfach gar nicht mehr loswerden können. Und anders kann man sich gar nicht mehr denken. Und wenn wir unsere Welt heute betrachten, dann haben wir sehr viele solche Denkgewohnheiten, die deswegen so hartnäckig sind, weil sie bis ins physische Gehirn einfach eintrainiert und eingeschrieben sind. Und eigentlich dann schon quasi automatisch von selbst fast ablaufen. Das ist nämlich das Interessante. In dem Moment, wo sie dem Ätherleib und weiter dem physischen Leib eingeschrieben sind und dort, wenn man es mit einem modernen Ausdruck sagt, fest verdrahtet sind, dann kommen uns diese Gedanken von dort fast automatisch und von selbst immer wieder zurück, ohne dass das Ich noch viel tätig sein braucht. Dann ist es eigentlich nicht mehr eine Spiegelung der Ich-Tätigkeit, sondern nur mehr die Spuren vergangener Ich-Tätigkeit, die uns immer beständig zurückgeworfen werden und immer wieder kommen und uns immer wieder überfluten. Und wir stehen also gerade heute in der Zeit des intellektuellen Denkens, das so stark bis in das Physische eingreift, immer wieder unter der Gefahr, dass wir gefesselt werden durch unsere Denkgewohnheiten, dass wir von diesem einstudierten Denkmuster nicht loskommen, weil sie bis ins Physische verdrahtet sind. Und sie sind tot, sie sind starr, sie sind unwillig eigentlich sich zu ändern. Und es bedarf also einer sehr, sehr großen Kraft eigentlich, diese Verbindungen wieder aufzulösen. Es ist schon möglich, aber es erfordert also sehr viel Übung und sehr viel Training in anderen Denkformen. Wenn wir öfter vom reinen Denken und dergleichen gesprochen haben, wodurch also vor allem die ätherische Formbildung jetzt angeregt und lebendig gehalten wird, dann kann man dadurch schon erreichen, dass man so festgefahrene Strukturen, die bis ins Physische eingeprägt sind, langsam wieder etwas lockert, etwas weicher macht und beweglicher macht. Das ist nämlich das Interessante, die Nerven sind eine sehr interessante Sache, weil sie einerseits was weitgehend Totes und nicht Regenerationsfähiges sind, dass sie aber sehr starke Neigung dazu haben, sich miteinander zu vernetzen und sehr, sehr stark, sehr, sehr leicht darauf reagieren. Das ist nicht nur beim Gehirn, man kann das etwa auch am Rückenmark sehr deutlich erleben. Wenn Menschen zum Beispiel, es gibt chronische Schmerzen, die dadurch entstehen, dass ursprüngliche Schmerzerlebnisse, die einmal da sind, quasi dem Organismus eintrainiert werden, so weit eintrainiert werden, dass nun bestimmte sehr kurze Nervenverbindungen geschaffen werden, die sonst einen sehr komplizierten Weg gehen würden, um uns diese Schmerzempfindung zu vermitteln, die dann sehr kurz gehalten sind, und wir dadurch von dem Schmerzerlebnis praktisch nicht mehr loskommen. Das wird sozusagen uns unmittelbar übermittelt dadurch. Und das passiert aber namentlich eben in der Großhirnrinde ununterbrochen. Ununterbrochen. Also dann, wenn wir unser intellektuelles Denken immer keinen Kopf mehr denken. Das ist immer so. Eigentlich hat es nämlich mit einer leiden Schmerzempfindung etwas zu tun. Also es ist etwas, was sich sonst im Organismus ganz leise auch findet, gerade also bei solchen Schmerzbildungen und solchen Brücken, die sich dann im Nervensystem bilden, aber das ist im Großhirn ist das der Regelfall sozusagen, da passiert das ununterbrochen und diese Brücken sind sehr, sehr hartnäckig. Den Gewinn, den wir davon haben, von diesem ganzen abstrakten Denken, abgesehen davon, dass es für die äußere Technik und das äußere Leben durchaus sehr nützlich auch ist. Also ich will nicht immer nur schimpfen und wettern darüber, wo ich es oft tue. Aber es ist notwendig, es ist wichtig, es ist gerade in unserer Zeit durchaus wichtig, denn es gibt uns vor allem auch das wacherste Bewusstsein. Gerade diese Spiegelung, die schon bis ganz hart an den physischen Leib herangeht, also bis an das dichteste unserer Wesensglieder, an das undurchsichtigste, undurchdringlichste sozusagen unserer Wesensglieder, gerade die Spiegelung daran ist die stärkste. Gibt uns das deutlichste, das klarste Bild. ein Bild, das uns jetzt in unser Seelenleben, das heißt in unsere Astralkräfte, zurückgespiegelt wird. Und das erleben wir es. Also und die Tätigkeit unseres Ich spiegelt sich an der Grenze physischer Leib-Ätherleib und spiegelt diese Tätigkeit im Seelischen zurück. Und das erleben wir als Denken. Und das erleben wir sehr wach. Da sind wir eigentlich am allerwachsten. Im Grunde sind wir beim logischen, abstrakten Denken heute am wachsten. Wir sind schon nicht mehr so wach, interessanterweise, bezüglich der Beobachtung etwa der sinnlichen Außenwelt. Die auch was mit dem Nervensystem zu tun hat, die Sinne haben sehr viel mit dem Nervensystem zu tun, aber wir sind in der Betrachtung der Außenwelt, also in der sinnlichen Beobachtung heute eigentlich viel schläfriger als, na, etwa als die Menschen der griechischen Zeit. Die Menschen der griechischen Zeit waren eigentlich sehr, sehr wach, gerade im Beobachten der Außenwelt. Und zwar vor allem im Betrachten der Qualitäten, der Sinnesqualitäten der äußeren Welt. Sie haben sich auch viel mehr Muße natürlich genommen, wirklich die Welt aufmerksam zu beobachten. Und sie haben eine immense Freude an der Betrachtung der Feinheiten dieser Sinneswelt gehabt. Bei uns ist das heute gar nicht mehr so der Fall, wir sagen, bitte.
Ja, ist das vielleicht für euch so?
Ist das etwas anders? Ja, ist das etwas anders? Das stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also, es ist eine völlig richtige Bemerkung. So wie wir es hier schildern, ist es etwas, was besonders, also unseren europäischen Raum betrifft. Teilweise den amerikanischen, aber das ist manchmal auch schon wieder ein bisschen anders der Einfluss, aber weniger den asiatischen Raum, das stimmt. Weniger namentlich auch, also die afrikanischen Völker, das ist auch teilweise anders. Also es ist eine Beschreibung, die unseren Zustand besonders betrifft. Das ist ganz richtig. Daher wird aber auch die richtige Auseinandersetzung mit diesen anderen Kulturen sehr wichtig sein in der Zukunft. Weil wir sind mittlerweile so weit, dass wir das, was unsere erste Aufgabe in unserem Zeitalter der Bewusstseinszelle war, diesen Intellekt auszubilden, in dem sind wir eigentlich sehr weit fortgeschritten. Das hat eigentlich seinen Höhepunkt bereits erreicht und müsste langsam sich weiterentwickeln in etwas anderes. Wir sind im Moment ein bisschen in der Gefahr, dass wir hängen bleiben auf der Stufe. Und der Intellekt, so wie wir ihn jetzt haben, ist eigentlich nur eine Vorstufe für etwas Weiteres. Er ist zunächst einmal ein Werkzeug, von dem ich gerne immer sage, mit dem man jetzt sehr, sehr blind in der Luft herumfuchteln und das eigentlich noch gar nicht richtig anwenden können. Denn so wie der Intellekt heute ist, kommen wir zum Beispiel an die Wirklichkeit gar nicht heran. Wir spekulieren zwar darüber, aber nichts Genaues weiß man eigentlich nicht. Das gilt bis in die Naturforschung hinein. Auch da ist es beruht es ja wesentlich auf Hypothesen, das heißt also auf Spekulationen, wie es sein könnte, und dann untersucht man durch Experimente, ob das meinen Vermutungen widerspricht oder nicht. Und solange es zusammenstimmt, sagt man, die Theorie ist zwar nicht bewiesen, aber zumindest nicht widerlegt. Mehr kann man heute eigentlich gar nicht sagen. Das ist der Karl Popper formuliert hat, also Theorien kann man nie beweisen, sondern höchstens falsifizieren. Also man kann sie nie in ihrer Gültigkeit bestätigen, aber man kann sie widerlegen. Nämlich wenn Experimente auftauchen, die was eine andere Sprache sprechen, dann ist sie widerlegt. Und tatsächlich läuft im Wesentlichen der Wissenschaftsbetrieb auf diese Richtung hinaus. Also das heißt, mit dem Intellekt auf der Stufe, wie wir ihn jetzt haben, kommen wir nicht wirklich an die Realität heran und schon gar nicht an die geistige Realität. Da müsste es eine Weiterentwicklung kommen, aber sie hat uns bis jetzt zumindest eine gewisse Wachheit gegeben in diesem intellektuellen Denken. Und diese Wachheit hängt eben damit zusammen, dass es die Spiegelung am dichtesten unserer Wesensglieder ist. Und gerade mit dieser Spiegelung am physischen Leib oder an der Grenze zwischen physischem Leib und Ätherleib entsteht die Bewusstseinsseele. Was ist die Bewusstseinsseele? Die Bewusstseinsseele ist also das, was wir jetzt in unserem Zeitalter ausbilden, und sie ist substanziell, wenn Sie so wollen, etwas, was auch aus dem Astralleib geschaffen ist. Astralleib ist sozusagen die Summe aller Seelenfähigkeiten, wenn Sie so wollen, soweit wir mal naturhaft vorgegeben sind. Also alles, was man grob und seelisch bezeichnen kann, hat seine Naturbasis in den Astralkräften. Das ist sozusagen die Naturseelensubstanz, könnte man sagen. Aber in dieser Naturform ist sie für uns noch nicht brauchbar. In dieser Naturform hatte das Tier etwa, hat das Tier seine Triebe, seine Instinkte, seine große Weisheit, unter Umständen auch drin, die allerdings keine bewusste Weisheit ist, sondern nur eine instinktive, aber die ist sehr groß, die größer als unsere, die man da spekulieren. Aber der Mensch muss es weiterentwickeln, er muss diese Naturbasis, diese Naturseelenkräfte sozusagen zu eigenen Seelenkräften umwandeln. Und indem sich eben die Tätigkeit unseres Ichs an der Grenze des physischen Leibes zurückspiegelt in das Astralische, in das Seelische, entsteht nicht nur ein Spiegelbild, sondern es wird zugleich dieses Seelenleib, dieser Astralleib, umgeformt zur Bewusstseinsseele. In dem Maße, also in dem diese Spiegelung erfolgt, entsteht die Bewusstseinsseele. Da sind wir am wachsten. Das passiert gegenwärtig. In dieser Entwicklung sind wir gegenwärtig drinnen. Also unsere Kulturepoche hängt eben zusammen mit der Entwicklung der Bewusstseinsseele. Und Voraussetzung dafür war eben insbesondere die Ausarbeitung des Intellekts. Und als erstes auch seine Anwendung auf die äußere, sinnlich beobachtbare Natur, also was in Form unserer Naturwissenschaft und Technik herumgeistert. Ohne dem könnten wir diese Seelenfähigkeit nicht entwickeln, hätten sie nicht entwickelt. In der Kulturepoche davor, das heißt in der griechisch-lateinischen Zeit, wie wir sie auch nennen mit Rudolf Steiner, die aber nicht nur das antike Griechenland und das antike Rom umfasst, sondern sich eigentlich durch das ganze Mittelalter in seinen Nachwirkungen zeigt und bis zum Beginn der Neuzeit reicht, also bis zum Beginn 15. Jahrhundert etwa, was sehr deutlich ist, nicht nur die ganze christliche Kirche im Mittelalter ist eigentlich eine Nachwirkung des Römischen, schon mit der lateinischen Sprache, die sehr stark wirkt, und auch die ganze innere hierarchische Struktur der Kirche ist sehr stark geprägt vom Römischen Reich. Also im Grunde das Römische Reich lebt fort oder lebte fort in der Kirche, man hört vegetiert darin immer noch irgendwo, aber das ist eigentlich immer noch das letzte Argument des Römischen Reiches in seiner Struktur. Also in dieser griechisch-lateinischen Zeit gab es dieses intellektuelle Denken, wie wir es heute haben, noch nicht. Höchstens einen gewissen Vorglanz bei Aristoteles etwa, da kündigte sich schon ein bisschen an. Also Aristoteles ist noch von den ganzen griechischen Philosophen, wenn man so will, der intellektuellste. Bei Platon ist es schon ganz anders. Platon ist so eher, so könnte man sagen, das Musterbild des griechischen Denkens. Das andere ist eben jetzt unser Intellekt. Und dieses griechische Denken, das Rudolf Steiner dann auch bezeichnet mit dem Ausdruck Verstandes- und Gemütsseele, hängt sehr stark auch zusammen mit der Entwicklung des Gefühls, mit der Ausbildung des Gefühls. Das platonische Denken ist etwas, was eigentlich noch ganz stark aus dem Gefühlsmäßigen aufsteigt. Und Platon fühlt eigentlich mehr die Gedanken, als dass er sie logisch entwickelt. Wenn Sie die platonischen Dialoge durchlesen, schon allein, dass es in Dialogform ist, ist ein sehr sprechendes Bild, es ist keine einsame, abstrakte Abhandlung, sondern er schildert eigentlich immer in Form eines lebendigen Dialoges, der oft auch sehr emotional vorgetragen ist, also der geradezu wie ein Theaterstück geschrieben ist irgendwo, man könnte manche dieser Dialoge durchaus auf die Bühne stellen, Vielleicht hätte man halt ein eingeschränktes Publikum, das am Anfang so fad wäre, aber trotzdem, es ist oft sehr dramatisch gestaltet in Wahrheit. Sehr gefühlsmäßig auch gestaltet. Und das heißt, es ist, was beim Griechen der Fall war, ein Denken, das noch ganz stark mit dem Fühlen verbunden ist, untrennbar verbunden ist. Dann heißt es auch Verstandes- und Gemütsseele. Also das Gemüt ist sehr stark beteiligt. Selbst Aristoteles sagt noch, die Quelle des Denkens ist das Herz, nicht das Gehirn. Da gibt es den interessanten Ausspruch oder die interessante Beschreibung, dass er das Gehirn beschreibt als Blutkühler. Das ist also ein Organ, das Blut zu kühlen hat. Und aber das Zentrum des Seelenlebens und namentlich des Denkens ist eben das Herz, nicht das Gehirn. Und das ist für die griechische Zeit im Wesentlichen auch richtig. Natürlich gibt es eine gewisse Widerspiegelung schon an den Gehirngrenzen, das ist schon klar. Also man kann es nicht so ganz eins zu eins nehmen, aber dieses starke Eingreifen des Denkens bis in die Gehirngrenze findet man in der griechischen Zeit noch nicht, sondern das Denken greift viel stärker ein in das rhythmische System. Und ein Gedanke ist eben erhebend für das Gefühl oder er ist niederschmetternd für das Gefühl und das ist viel wichtiger, als dass er irgendeine abstrakte Form hat. Das heißt, man fühlt eigentlich mehr den Wahrheitsgehalt eines Gedankens, als dass man ihn logisch beweist. Erst der Aristoteles geht dann langsam in die Richtung, aber da gibt's auch noch sehr viele Übergänge. Die Logik des Aristoteles ist eben auch nur ein Teil seiner Philosophie. Aber er gibt bereits ein bisschen einen Vorblick auf den Intellekt, der dann erst in der Neuzeit so richtig herauskommt. Und dieses Fühlen, dieses denkende Fühlen oder fühlende Denken, das mit der Verstandes- und Gemütsseele zusammenhängt, das ist auch noch nicht so wach wie unser Intellekt. Es ist mehr vergleichbar einem sehr lebendigen Traumzustand, einem Wachtraum, wenn Sie so wollen. Und daher gerade bei Platon auch das Typische, dass er sehr stark in Bildern, man könnte fast sagen traumbildartiger Form schildert. Noch sehr ähnlich wie vorher die Mythologie geschildert wurde. Das ist also nur gradweise unterschiedlich. Also es ist ein sehr bildhaftes Denken, das verwandt ist mit den Traumbildern. Allerdings nicht chaotische Traumbilder, sondern Traumbilder, die einen inneren Zusammenhang, eine innere Gesetzmäßigkeit, eine innere Ordnung haben. Und was sie von wirklichen Träumen in der Nacht unterscheidet, ist aber, dass der Mensch, wenn er so denkt wie ein Platon etwa in der damaligen Zeit, dass er aber mit diesen Bildern bewusst umgehen kann, mit seinem gewissen Grad. Er kann sie lenken. Es ist also nicht ein Traum, dem er völlig ausgeliefert ist und den er halt einfach so hinnehmen muss, wie er ist, sondern den er bis zu einem gewissen Grad beeinflussen kann. Und diese Bilder umformen kann, in ein Wechselspiel bringen kann. Also es ist so eine Art halbwaches Traum, wenn Sie so wollen. Aber noch nicht volles Wachbewusstsein, wie wir es im Intellekt haben. Und diese Art des Erlebens, das an der Grenze des Fühlens und Denkens steht, hängt zusammen dadurch, dass sich die Tätigkeit unseres Ichs spiegelt. Es geht nicht an der Grenze zwischen Ätherleib und physischem Leib, das beim Intellekt der Fall ist. Hartnäckig. Ja. Kann man nichts machen. Wenn wir es ignorieren. Sondern die Spiegelung erfolgt zwischen Ätherleib und Astralleib. Also was Ausbildung der Verstandes- und Gemütsseele betrifft, was stark zu tun hat auch mit den Gefühlskräften, entsteht dadurch, dass sich also die Tätigkeit unseres Ichs spiegelt an der Grenze, wo der Seelenleib übergeht in die Lebenskräfte. Also sozusagen am tiefsten Grund unserer Seelenkräfte, wo sie schon übergehen in die Lebenskräfte, das heißt, wo sie schon den Lebensprozess beginnen zu beeinflussen. Alles, was sich dort spiegelt von unserer Ich-Tätigkeit, das wird uns zurückgeworfen in einer gefühlsmäßigen Art, in einer Form eines Wachträumens, wenn Sie so wollen, und in seiner feinsten Form in etwas, wie das griechische philosophische Denken ist, etwa eines Platon, also was sich dann ausdrückt in der Verstandes- und Gemütsseele. Und tatsächlich, indem sich also unsere Ich-Tätigkeit hier an der Grenze zwischen Ätherleib und Astralleib spiegelt, zurückgeworfen wird, bildet sie in unserem Seelenleib jetzt den langsam um zur Verstandes- und Gemütsseele. Das ist im Wesentlichen passiert in der griechisch-lateinischen Zeit. Zunächst einmal eben bei den griechischen und römischen Völkern, ist dann weitergegangen nach Europa herein, während des ganzen Mittelalters. Ist aber eben nicht so wach wie unser Intellekt. Und noch eine tiefere Form des Bewusstseins, eine noch weniger wache Form des Bewusstseins gibt es. Und die entsteht dann, wenn sich unsere Ich-Tätigkeit unmittelbar spiegelt an der Grenze des Astralleibes selbst. Da tauchen wir also mit unserer Ich-Tätigkeit noch ganz wenig in unseren Organismus ein. Wir berühren ihn sozusagen eigentlich erst durch unsere Ich-Tätigkeit. Das heißt, wir spiegeln unmittelbar in unserem Seelenleib unsere Tätigkeit. Und das ist noch ein sehr schläfriges Bewusstsein, wenn Sie so wollen, aber ein sehr stark willensbetontes Bewusstsein. Ein Bewusstsein, das also ungeheure astrale Kräfte mobilisieren kann, das heißt, dass er auch sehr starke Willenskräfte mobilisieren kann. Ein Bewusstsein, das aber immerhin auch schon ein gewisses Erwachen der Sinneswelt gegenüber bringt. Also wir nehmen die Sinneswelt schon so wahr, dass wir uns ihr als Ich gegenüberstellen, aber noch in einem trotzdem sehr schläfrigen Zustand. Und das ist im Grunde die Form, wie sich die menschliche Seelenentwicklung abgespielt hat, namentlich während der ägyptisch-chaldäischen Zeit. In der ägyptisch-chaldäischen Zeit ist das Hervorstechende sicher nicht das Denken. Das gab es bei den breitesten Volksschichten. Das logische Denken, das bewusste logische Denken gab es nicht. Gab es einfach nicht. Es gab auch noch nicht einmal dieses mehr bildhafte platonische Denken, wie es dann später bei den Griechen auftritt. Aber es gab dafür einen sehr stark ausgeprägten Willen. Wenn Sie denken, was die Menschen damals an Willenskräften aufgebracht haben, etwa als sie mit dem Grunde sehr primitiven Maschinen diese ganzen Pyramiden aufgebaut haben, mit welcher Ausdauer sie daran gearbeitet haben, das ist ja unglaublich. Man kann sich das heute gar nicht vorstellen. Diese einzelnen Gesteinsblöcke nur glatt geschliffen haben, so glatt geschliffen haben, dass die Fugen so dicht waren, dass die wasserdicht waren. So eben waren sie geschliffen. Und man hat sie geschliffen einfach, indem man sie mit härteren Gestein glatt geschliffen hat. Und da ist jetzt der Mensch vielleicht so, weiß ich nicht, wochenlang, monatelang, jahrelang gesessen und hat so einen Granitblock oder so einen Gesteinsblock geschliffen. Hat ihn geschliffen. Und hat es durchaus nicht als Zumutung empfunden, dass er das machen muss, sondern hat darin eine sehr starke Befriedigung und eine Erfüllung eigentlich seines Lebensziels gesehen. Durchaus. Und es war ja gerade in der Zeit, wo die großen Pyramidenbauten entstanden sind im Alten Reich, nicht so, dass man sie mit Sklaven gebaut hat. Damals gab es noch keine Sklaven, sondern es waren Freiwillige. Es war schon so, dass sie natürlich eine gewisse Notwendigkeit auch hatten, weil sie wurden dadurch versorgt mit Lebensmitteln und so weiter, also in der Pharao und und seine Gefolgsleute haben das eben organisiert, denn dass es genug Lebensmittel gab, auch in der Zeit, wo man dann jetzt nicht ein Feld anbauen konnte und dort nichts tun konnte. Also sie wurden schon, aber sehr karg entschädigt. Aber sie haben das mit großer Energie und mit großem Willen, mit großem Antrieb gemacht und haben darin eigentlich also ihre eigentliche Lebensleistung gesehen, dass sie sowas tun, vielleicht ein ganzes Leben lang Steine schleifen. Mit Ausdauer. Ja, möchte ich sehen, wer das heute macht. Ja, wir können das, wir halten das halt gar nicht mehr durch. Ich meine, es steht ja nicht wirklich zur Debatte, aber es zeigt nur, wie anders die Menschen geworden sind. Sowohl mental anders geworden sind, als auch natürlich in den körperlichen Fähigkeiten anders geworden sind. Und dann heute würde das auch kaum mehr durchhalten. Damals haben es die meisten Menschen durchgehalten. Und das erfordert ja ein immenses Aufgebot an Willenskräften. Und aus diesen Kräften heraus ist das entstanden, was Rudolf Steiner die Empfindungsseele nennt. Die entsteht nämlich dadurch, dass sich die Tätigkeit des Ich unmittelbar an der Grenze zum Astralleib spiegelt. Dadurch entsteht die Empfindungsseele. Sozusagen die Spuren, die sich im Astralleib zurücklässt, davon von dieser Tätigkeit, das ist die Empfindungsseele. Das Ganze ist aber noch mit einem vergleichsweise mit unserem Bewusstsein verglichen sehr dumpfen Bewusstseinszustand verbunden. Der Ägypter, der durchschnittliche Ägypter hat noch kein sehr helles Tagesbewusstsein gehabt. Obwohl er also durchaus schon wach war für die Sinneswelt, aber diese ganz klare Wachheit, wie wir sie heute haben, oder auch wie sie schon der Grieche selbst hatte, hatte der Ägypter nicht. Das hatten höchstens die Eingeweihten, und ihre Einweihung bestand eben darin, dass sie gewisse Entwicklungsstufen, die der Rest der Menschheit erst später durchmachen würde, schon vorausgenommen haben, und gerade dadurch konnten sie geeignete Führer sein. Also etwa der Pharao musste zumindest schon eine gewisse Einweihung in das haben, was Verstandes- und Gemütsseele ist. Also zumindest in diese Art des platonischen Denkens, in natürlich einer etwas anderen Form, als es dann in Griechenland kam, aber der hatte das, also er war in seiner Entwicklung einfach mindestens eine Kulturepoche irgendwie voraus, in gewisser Beziehung, darin bestand die Einweihung. Was wir dadurch sehen, ist, dass also die Tätigkeit unseres Ichs uns dadurch bewusst wird, dass sie an den verschiedenen Wesensgliedern oder an den Grenzen zwischen den Wesensgliedern gespiegelt wird und dass sie zugleich in dieser Zurückspiegelung langsam unseren Astralleib, unseren Seelenleib umgestaltet. Umgestaltet jetzt eigentlich erst dazu, dass es wirklich etwas eigenes Seelenhaftes ist. Vorher ist es ein naturhaft gegebener Seelenleib. Dann bezeichnen wir Rudolf Steiner auch gerne als Seelenleib. Das ist noch nicht Seele in unserem menschlichen Sinne. Seele in unserem menschlichen Sinne sind eben erst diese drei seelischen Wesensglieder, Bewusstseinsseele, Verstandes- oder Gemütsseele, Empfindungsseele. Substanziell sind sie das Gleiche, was der Astralleib ist, aber sie sind in ihrer inneren Form, in ihrer inneren Gestaltung umgestaltet durch die Tätigkeit des Ich. Und dadurch haben wir uns das angeeignet, könnte man sagen. Noch nicht auf eine ganz vollbewusste Weise, aber immerhin, es ist also eine Folge unserer Ich-Tätigkeit. Also indem das Ich tätig ist, baut es, gestaltet es den Astralleib um. Und indem es ihn umgestaltet, müssen wir aber zugleich auch erinnern, dass dieser Astralleib ja schon von Natur aus, Natur hat, eine sehr reiche Struktur hat. Also so wie er uns zunächst einmal verliehen ist von der Natur, ist er schon sehr reich gestaltet und sehr ausgestaltet. Und die Entwicklung, die fruchtbare Entwicklung hängt sehr stark davon ab, dass das, was wir hineingestalten und umgestalten in diesem Astralleib, dass das zusammenstimmt, oder nicht widerspricht und nicht im Gegensatz und im Kampf gerät mit dem, was an naturgegebenen Strukturen im Astralwerk ist. Sondern dass es sie so umwandelt und so umformt, dass das nicht zu falschen Spannungen führt. Und daher wollen wir uns als nächstes anschauen, welche Strukturen sind denn in diesem Astralwerk bereits von der Natur her vorgegeben. Und zwar gerade insbesondere im menschlichen Astralwerk. In gewisser Weise sind ähnliche Strukturen zwar auch bei den Tieren zu finden, nur immer dort sehr einseitig ausgeprägt. Das ist der Unterschied schon von Haus aus. Der Astralwerk, den der Mensch von Natur mitbekommt, ist von Haus aus ein ziemlich ausgewogenes Abbild der ganzen kosmischen Größe, daher ja der Name Astralheit. Beim Tier ist es meistens ein sehr einseitiges Abbild bestimmter astralischer Kräfte, bestimmter kosmischer Kräfte. Aber zumindest haben manche ein sehr starkes Übergewicht. Beim Menschen ist es schon von Natur aus einmal eine gewisse Harmonie, eine gewisse Ausgewogenheit vorgegeben. Obwohl natürlich Widersacherkräfte auch in diesem Astralleib drinnen wirken, die diese Harmonie immer ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringen, auch diese von der Natur vorgegebene Harmonie. Und wenn man jetzt anschaut, welche kosmischen Kräfte ganz konkret sind, dann sind es zunächst einmal die Kräfte der Planetenwelt, die sich widerspiegeln in unserem Astralleib. Und diese Kräfte der Planetenwelt, die inneren Rhythmen der Planetenwelt, bilden sich ab im Astralleib und bilden sozusagen den Planetenrhythmen entsprechende Organe. Sie haben unter Anführungszeichen gesprochen, Seelenorgane, seelische Organe eben aus in diesem Astralleib, aber naturhaft gegebene Seelenorgane zunächst einmal. Und entsprechend den sieben klassischen Planeten, also Sonne, Mond und Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, die bilden sich ab da drinnen. Und diese Abbildung dieser sieben Seelenorgane, die dadurch entstehen, das ist eigentlich das System der sogenannten sieben Lotusblumen. Das sieben Chakren, die wir Menschen finden, das sind eigentlich Organe des Astralleibes. Die sitzen sehr tief im Astralleib, das heißt, die sitzen schon sehr stark an der Grenze, dort wo es zum Ätherleib übergeht, aber es sind eigentlich astralische Organe. Also wenn man von den Lotusblumen spricht, dann sind das Seelenorgane, astralische Organe. Astralische Organe, die den Planeten entsprechen. Das ist interessanterweise dieser Zusammenhang zwischen den Lotusblumen und den Planeten ist in der Vergangenheit eigentlich sehr selten im Grunde beschrieben worden. Man findet es zum Beispiel kaum in den hinduistischen und buddhistischen Schriften. In den hinduistischen teilweise noch, in den buddhistischen gar nicht mehr, da ist das Bewusstsein dafür verloren gegangen. Man kennt zwar diese Lotusblumen, diese Seelenorgane, man kennt auch, dass sie ein zusammenhängendes System, ein geordnetes, aufeinander abgestimmtes System bilden, aber es wird nur sehr selten ein Zusammenhang mit dem Kosmos hergestellt. Das ist ganz interessant. Das hängt damit zusammen, dass in der indischen Lehre und später dann besonders im Buddhismus sehr stark eine Meditation in der erfolgt ist, dass man sich zwar auf die inneren Kräfte konzentriert hat, aber sehr wenig geachtet hat dann mehr auf den äußeren Kosmos. Das war für die damalige Zeit richtig, weil es ein Weg war, wo der Mensch immer mehr seine Selbstbesinnung erfinden musste. Und auf diesem Weg ist immer mehr der Zusammenhang mit dem Kosmos verloren gegangen. Im Indischen noch etwas weniger, und daher findet man dort auch gewisse Hinweise, aber später dann im Buddhismus praktisch überhaupt nicht mehr. Es ist also mehr so eine Art wie wie eine sehr spirituelle, aber Psychologie, also eine Seelenbetrachtung, wenn Sie so wollen. Also ein Blick ins Seeleninnere, welche Strukturen da drinnen sind. Und kein Hinweis auf den kosmischen Zusammenhänge. Man findet sie aber gelegentlich interessanterweise in unserer abendländischen Tradition, und zwar vor allem im Zusammenhang mit Jakob Böhme und den Schülern Jakob Böhmes. Jakob Böhme, das kennen Sie wahrscheinlich als deutschen Mystiker, in der Neuzeit bereits, Beginn der Neuzeit, und er hat Schüler gehabt, eine Reihe von Schülern gehabt, und einer davon, Johann Georg Gichtl, hat das sehr deutlich beschrieben in seiner Theosophica Praktika. Da gibt es eine Abbildung aus einem Buch, da sieht man so einen Menschen aufgezeichnet und die verschiedenen Lotusblumen, die verschiedenen Seelenorgane im Zusammenhang mit den Planetenzeichen. Und zwar, und das zeigt, dass er wirklich ein Verständnis für die Sache auch hatte, in der richtigen Reihenfolge. Warum sage ich in der richtigen Reihenfolge? Der Stein hat mehrmals darauf hingewiesen, dass es bezüglich der Reihung der Planeten eine gewisse Verwechslung gegeben hat, beziehungsweise sogar teilweise eine bewusste Täuschung, und dass die, wenn Sie so wollen, okkulte, die aus geistiger Beobachtung stammende Reihung der Planeten nicht zusammenstimmt mit der Reihung, die äußerlich heute gegeben wird. Die äußere Reihung, abgesehen davon, dass man heute natürlich das heliozentrische System hat, wo man überhaupt das rechnet im Abstand von der Sonne, aber man kann das umlegen auch in Distanzen von der Erde, dann wäre die heutige Reihung die, dass wir haben die Erde, der nächste Planet, im klassischen Sinn, heute sagt man halt Monster zu unserem Mond. Das nächste wäre dann die Venus, dann kommt der Merkur, die Sonne, und dann geht es weiter Mars, Jupiter, Saturn. Das ist also die heutige Reihung, die in etwa aber zusammenstimmt mit den Abständen, mit den mittleren Abständen der Planeten von der Sonne. Die immer wieder in den okkulten Schriften gefundene Reihung der Planeten ist eine andere, in dem nämlich die Reihenfolge von Venus und Merkur vertauscht ist. Da findet man also die Reihung Mond, Merkur, Venus, Sonne, und dann geht es ganz normal weiter. Eine Umdrehung. Also Gichtl beschreibt in seiner Theosophica Praktika tatsächlich diese okkulte Reihenfolge, und die stimmt auch zusammen, sehr schlagend zusammen mit dem System der Lotusblumen, dieser seelischen Organe, die ja deswegen Lotusblumen heißt, weil sie gerne beschrieben werden als Organe mit Blütenblättern. Sie haben eine gewisse Struktur, eine gewisse blätterartige Struktur, eine symmetrische blätterartige Struktur. Das hängt damit zusammen, warum also dieses fast vegetative Bild hier auftaucht. Das hängt zusammen mit dem, was ich vorhin gesagt habe, dass es Organe sind, die sehr tief im Astralleib sitzen, die sehr tief in den Seelenkräften sitzen, dort, wo es schon in die Lebenskräfte übergeht. Und die Lebenskräfte sind gerade das, was sich draußen in der Natur am deutlichsten in der Pflanzenwelt, in den Blumen, widerspiegelt. Und zwar vor allem dann widerspiegelt in den Blüten insofern, als wir in der Natur draußen in der Entfaltung der Blüte eigentlich den Übergang haben, wo die Ätherkräfte begegnen den kosmischen Astralkräften. Dort bildet sich die Blüte. Wenn nur die Ätherkräfte, nur diese Leben, diese vitalen Lebenskräfte wären, dann hätten wir ein beständiges Fortwuchern. Das ist also alles das, was im grünen Blatt, in den Trieben der Pflanze drinnen ist, im beständigen Fortwuchern, was wir in den Farben und so weiter sehr deutlich sehen, das sind reine Ätherkräfte. Da wirkt eigentlich Astralisches noch nicht sehr stark heran. Das Astralische beginnt diese Lebenskräfte abzubremsen, könnte man sagen, und umzugestalten. Und an dieser Grenze, wo das zusammenstellt, entsteht in der äußeren Welt die Blütenform, die Sternform der Blüte eigentlich. Es ist ja auch entsprechend, dass die Blüten eigentlich in gewisser Sinne eine Sternform haben. Sternformen haben, Sternenformen, in denen sich aber ganz bestimmte Planetenrhythmen widerspiegeln, auch in den äußeren Pflanzen. Also etwa, wenn man sich die sechsstrahligen, drei- oder sechsstrahligen Liniengewächse anschaut, dann hängen die zusammen mit dem Merkurrhythmus. Der Merkur hat nämlich genau diesen Dreier- bzw. Sechser-Rhythmus, wenn man nämlich seine Konjunktionen, seine oberen und unteren Konjunktionen betrachtet. Was heißt Konjunktion? Die Konjunktion ist, wenn er der Erde besonders nah ist, also der erdnächste Punkt oder der erdfernste Punkt. Und da sieht man, dass auf seiner Bahn, oder seiner scheinbaren Bahn, jetzt mal sagen, um die Erde herum, eben dreimal sehr erdnah ist, und dann beginnt das Ganze wieder von vorn, und dass er dazwischen aber dreimal sehr erdfern ist. Also das ist eine interessante Schleifenbewegung durchmacht, indem man drei untere Konjunktionen hat und drei obere Konjunktionen hat. So etwa alle zwei Monate geht es von einem zum anderen über. Dieser Rhythmus spiegelt sich also in den Liniengewächsen wieder, und diesen Rhythmus, diesen Dreier- bzw. Sechser-Rhythmus, der spiegelt sich wieder in der sechsblättrigen Lotusblume. Die sechsblättrige Lotusblume ist die zweitunterste. Also, wenn wir das ganze System im Zusammenhang mit den Planeten anschauen, fängt es unten an, die unterste Lotusblume, das sogenannte Wurzelchakra, hängt zusammen mit den Mondenkräften. Das ist die vierblättrige Lotusblume. In den vier Blättern drücken sich ab die vier Hauptphasen des Mondes. Also Vollmond, abnehmendes Viertel, Halbmond, erstes Viertel, Neumond, also letztes Viertel, Neumond. Diese vier Hauptphasen, die man könnte jetzt sagen, naja, aber eigentlich geht es doch kontinuierlich nicht auf vier. Nein, es hat schon einen tieferen Zusammenhang, nicht ohne Grund, ist etwa der Wochenrhythmus, die Gliederung des Monats. Das Monat entspricht etwa dem Durchgang des Mondes von Vollmond zu Vollmond, dass man das in vier Wochen gliedert. Das hat schon was für sich, also das sind sozusagen die Eckpfeiler des Mondrhythmus. Und dieser Rhythmus spiegelt sich wieder im Wurzelchakra, das tatsächlich vierblättrig ist. Überall als vierblättrig beschrieben wird. In der östlichen Tradition als vierblättrig beschrieben wird, genauso wie in unserer abendländischen Tradition, etwa bei einem Gistel, der mit Sicherheit nichts gewusst hat von dieser, oder zumindest nicht unmittelbar gewusst hat, also von dieser indischen Tradition, weil im Alteren sind man gerade diese Schriften, damals die vedischen Schriften und dergleichen, nicht bekannt in Europa. Also das stammt tatsächlich aus eigenen Beobachtungen. Darüber eben die zweitunterste Lotusblume, meistens als Sakralchakra bezeichnet. Das sind die sechsblättrigen, in denen sich die Merkurkräfte widerspiegeln. Das sind diese drei unteren und die drei oberen Konjunktionen. Interessant eben auch diese drei- bzw. Sechszähligkeit. Also, dass man von drei und sechs sprechen kann, das hängt damit zusammen oder spiegelt sich insofern wieder, als von diesen sechs Blütenblättern dieser Lotusblume drei in der Vergangenheit schon sehr stark ausgebildet wurden, drei nach ihrer vollen Entfaltung harren für die Zukunft. Also der Steiner beschreibt etwa in der langen Erkenntnisse sehr deutlich, dass die geistige Entwicklung eben darauf beruht, dass man diese drei noch nicht voll ausgereiften Blütenblätter durch die geistige Schulung zur Entfaltung bringt. Das gilt dann ähnlich auch für die anderen oberen Lotusblumen. Das muss man vielleicht dazu sagen, weil der moderne anthroposophische Weg beginnt mit der Ausbildung der oberen Lotusblumen vor allem. Weniger mit den unteren, die hat man vor allem ausgebildet in der indischen Tradition. Also etwa Kundalini-Yoga und dergleichen hängt gerade mit der Ausbildung dieser unteren Chakren zusammen. Von dort holt man sich die Kraft. Das sind also die Kräfte, die sehr stark am allerstärksten mit den Lebenskräften verwurzelt sind, das heißt am stärksten verbunden sind mit der naturhaften Basis. Die oberen Chakren, da kann man am leichtesten, also diese Trennung von der naturhaften Basis und den Übergang zu dem, was man durch eigene Ich-Tätigkeit macht, viel leichter erreichen. Unten arbeitet man eigentlich ganz stark mit den Naturkräften oder lässt die Naturkräfte für sich arbeiten. Und das ist also namentlich im hinduistischen System immer noch irgendwo steckt das drinnen, also in der ganzen Yoga-Methode. Darüber dann, über dieses Sakralchakra, das mit dem Merkur zusammenhängt, das Nabelchakra, das ist ja das, mit dem Buddha sich oft auch sehr stark beschäftigt hat. Also ich glaube, die buddhistische Meditation beschäftigt sich mit dem sehr häufig, mit dem und dann mit dem darüberliegenden Herzchakra. Das ist die zehnblättrige Lotusblume. Und wieder sehr deutlich spiegeln sich darin ab Planetenrhythmen, nämlich die Venusrhythmen. Die Venus zeichnet nämlich ein Pentagramm, wenn man so will, in den Kosmos hinein, ein sehr, sehr ziemlich exaktes Pentagramm, das sich in der äußeren Natur widerspiegelt, etwa in den Rosengewächsen, in der Symmetrie der Rosengewächse, die ist immer fünfstrahlig. Wobei dem auch eigentlich ein doppeltes Pentagramm in Wirklichkeit ist, hängt wieder mit oberen und unteren Konjunktionen zusammen, also auch da verdoppelt sich es eigentlich wieder. Und das spiegelt sich im Kleinen eben wieder in den Kräften des Nabelchakras. Darüber dann das Herzzentrum, von dem wir schon gesprochen haben, im Zusammenhang mit den sogenannten sechs Nebenübungen, die also besonders dieses Herzzentrum ausbilden, diese Lotusblume des Herzens, die damit verbunden ist, die zwölfblättrig ist. Und von diesen zwölf Blättern, unter Anführungszeichen, sind eben sechs schon naturhaft in der Vergangenheit ausgebildet worden, ruhen jetzt zur Zeit und werden dann wieder in richtige Tätigkeit gesetzt, wenn wir zusätzlich die restlichen sechs voll ausgebildet haben. Dann fängt das ganze System wieder an, so richtig beweglich zu werden. Also das ganze System der Lotusblumen ist nämlich heute so in einem latenten Ruhezustand bei den meisten Menschen. Das heißt aber für uns so viel, dass die naturgegebenen Astralkräfte zwar nicht verschwunden sind, aber dass sie weitgehend ruhig gestellt sind. Dass sie so auf Abwartepositionen etwa sind. Nicht so ganz ruhig gestellt sind, sind die Widersacherkräfte in unserem Astralreich, die gären schon herum. Aber die wirklich durch die richtig fortgeschrittenen geistigen Wesenheiten geschaffenen Seelenorgane, die sind in einem latenten Ruhezustand heute. Also auch diese, etwa beim Herzchakra, diese sechs Lotusblumen, die in der Vergangenheit bereits voll ausgebildet wurden, auch tätig waren in der Vergangenheit, die schlafen heute. Im Grunde. Und sie werden erst wieder in richtige Tätigkeit kommen, wenn wir aus unserem Ich heraus, durch die geistige Tätigkeit unseres Ichs, auch die restlichen sechs Blätter voll ausgebildet haben. Dann kommt das ganze System wieder in Bewegung. Und dann haben wir, wenn das geschieht, wirklich den Gleichgang zwischen den Kräften, die wir selber dem Astralreich eingeschrieben haben, und denen, die naturhaft gegeben sind. Und dann können wir eigentlich mit beidem in Harmonie arbeiten. Und also das heißt, die Naturkräfte sind nicht einfach verloren, sondern wir können sie dann in der Zukunft, hoffentlich, wenn wir so weit kommen, auch nützen. Das Zwölfblätterige, in den Zwölfblätterigen, in dieser zwölfblätterigen Struktur spiegelt sich am stärksten wieder der Gang der Sonne durch den Tierkreis, durch den zwölfblätterigen Tierkreis. Auch wieder nicht ganz zufällig, dass das ganz zwölf und nicht 14 oder sonst was sind. Wird uns aber jetzt zu weit führen, das im Einzelnen zu beleuchten. Aber es spiegelt sich also wieder im Herzchakra der Gang der Sonne durch den Tierkreis. Also das ist so wirklich das Zentrum des kosmischen Wirkens daher. Da sieht man nämlich also wirklich, wie im Herzzentrum sich der ganze Kosmos im Grunde widerspiegelt. Dann das Halschakra, darüber der Kehlkopfchakra, das auch im Buddhismus sehr stark ausgebildet noch wird. Also der Buddhismus beschäftigt sich sehr stark mit der Ausbildung Nabelchakra, Herzchakra, Kehlkopfchakra. Diese drei werden sehr stark ausgebildet. Etwa, was Buddha gibt in den Meditationen und Übungen des achtgliedrigen Pfades, hängt zusammen mit der Ausbildung dieser 16 blättrigen Lotusblume in der Halsgegend, in der Kehlkopfgegend. Wieder sind von diesen 16 Blättern dieser Lotusblume 8 in der Vergangenheit dem Naturhaftbereich ausgebildet, 8 werden durch die 8 Stufen des achtgliedrigen Pfades ausgebildet. So der Steiner beschreibt das dann auch in die erlangten Erkenntnisse der höheren Welten sehr deutlich. Und das heißt, das sind aber auch Übungen, die wir durchaus auch heute brauchen können, in natürlich etwas verwandelter Form. Also wie, das gibt den Rudolf Steiner dann dort an. Können wir ja auch einmal näher betrachten, wie das geht. Dann gibt es darüber noch die zweiblättrige Lotusblume, die also hier zwischen den Augenbrauen etwas tiefer sitzt, in innerer Nähe sitzt zur Hypophyse im Gehirn. Nicht, dass die Hypophyse dieses Chakra ist, aber es sitzt in der Nähe dieses Chakras. Und diese gerade diese zweiblättrige Lotusblume, die mit den Jupiterkräften zusammenhängt, im kosmischen gesehen, die hängt ganz besonders stark mit der Ausbildung des Ich-Bewusstseins zusammen. Das Ich-Bewusstsein hängt mit der Ausbildung dieser Jupiterkräfte hier in dieser Lotusblume zusammen. Etwas, wonach etwa die Inder schon auch streben, aber es noch nicht haben, und die immer so als gewisse Meditationspunkt, diesen Punkt da ja sogar dann anmalen oft. Und das sieht man ja häufiger, das ist dieser Punkt, und das ist eigentlich der Hinweis auf diesen Ich-Punkt zwischen den Augenbrauen, der zusammenhängt mit dem Stirnchakra, mit der zweiblättrigen Lotusblume. Äußerlich, kosmisch hängt sie mit den Jupiterkräften zusammen, das heißt, für uns ein Hinweis, dass die Ausbildung des Ich-Bewusstseins und der Ich-Kräfte sehr stark was mit dem Jupiter zu tun hat. Wenn wir irgendwann einmal noch näher betrachten, wie diese Zusammenhänge weiter sind. Ja, und dann als letztes im Zusammenhang mit den Saturnkräften, das Scheitelchakra, das also ganz oben liegt, das dritte Auge, oft auch bezeichnet, ja. In großer Nähe der Epiphyse, also das Gehirnorgan der Epiphyse, die da ganz oben sitzt, die in alter Zeit sehr, sehr tätig war, etwa in der lemurischen Zeit sehr stark tätig war, als eine Art Wärmeorgan, das war überhaupt das erste Wahrnehmungsorgan, das der Mensch hatte, wird oft beschrieben auch als Lichtorgan, aber in Wahrheit war die eigentlich vielmehr ein Wärmeorgan. Die ist auch ein Lichtorgan mit einem gewissen Grad. Die ist sogar heute, also diese Epiphyse lichtempfindlich bis zu einem gewissen Grad. Aber eigentlich ist sie vor allem ein Wärmeorgan. Und in der Nähe dieser Epiphyse liegt jetzt im Seelischen, in den Seelenkreisen, dieses Scheitelchakra. Dieses Scheitelchakra wird von der Blätterzahl sehr unterschiedlich bezeichnet, oder Steiner bezeichnet es als achtblättrig, und in der ganzen abendländischen Tradition wird es meistens als achtblättrig geschildert. In der östlichen Tradition, im Hinduismus oder auch Buddhismus, wird sie meistens als die tausendblättrige Lotusblume bezeichnet, einfach wegen des unglaublichen geistigen Lichtes, das damit verbunden ist. Das ist in gewissem Sinne die strahlendste aller Lotusblumen. Und die Lotusblume, die den Übergang zu noch höheren Kräften symbolisiert oder herstellt. Und die kosmisch gesehen dann schon über die Kräfte des Planetensystems hinausweicht und unmittelbar zum Tierkreis dann schon hinausweist. Man möchte vielleicht auch noch erwähnen als Abschluss, dass es tatsächlich in gewissen Sinne noch Lotusblumen gibt, die darüber hinausgehen, die aber dann nicht mehr innerhalb der Grenzen des physischen Körpers sich befinden. Es gibt sozusagen Oktaven dieser sieben Lotusblumen, die dann darüber sind, die nur mehr in der Astralaura selber dann zu sehen sind. Da gibt es gewisse Hinweise darauf, aber Rudolf Steiner hat da eigentlich keine näheren Angaben dann darüber gegeben, wie das ausschaut. Das ist nur so ein gewisser Hinweis. Der Weg der geistigen Schulung oder der Weg der geistigen Entwicklung besteht also eben jetzt darum, diese naturgegebenen Seelenorgane in Einklang zu bringen mit dem, was wir durch unsere geistige Tätigkeit den Seelenleib einschreiben. Und die ganze Ich-Tätigkeit muss sich eben so vollziehen, dass sie mit diesem System der Lotusblumen in Einklang kommt, in Einklang gerät. Damit haben wir jetzt ein bisschen die Tätigkeit des Ich im Astralleib betrachtet, insofern das aber auch mit den kosmischen Kräften zusammensteht. Wir werden das nächste Mal dann uns auch noch einmal mit dem Astralleib beschäftigen, von einer wieder anderen Perspektive und schauen, wie jetzt höhere geistige Wesenheiten gerade heute in unserer Zeit in unserem Astralleib arbeiten und wie das Ich damit zusammenarbeiten muss oder kann, beziehungsweise diese Arbeit auch versäumen kann eventuell. Aber das werden wir dann das nächste Mal machen. Danke für heute.